Ich starte mit einer kleinen Geschichte. Es sind zwei Studenten, die haben gerade das Studium geschafft, den Bachelor geschafft. Sie heißen Alex und Matthias. Alex und Matthias sind richtig froh, die haben den Bachelor geschafft und haben jetzt erstmal ja, so ein bisschen freie Zeit. Und jetzt am Dienstagabend natürlich, wie kann es anders sein, sind sie verabredet zur Kleingruppe. Und Alex ist ein bisschen spät dran, holt Matthias ab mit dem Auto, er steigt noch ein und dann fahren sie schnell weiter. Und Matthias sagt noch, ey, es ist nicht so schlimm, wenn wir 5 Minuten zu spät kommen. Matthias sagt das und Alex sagt, ja, aber wenn wir 10 Minuten zu spät kommen, das ist dann schon ein bisschen peinlich. Also gib da ein bisschen Gas. Und wie das so ist, es regnet, die Straßen sind nass und dann ist da vorne so eine Kreuzung, da muss er links abbiegen und er sieht auch schon, dass da ein Gegenverkehr kommt, aber ist eigentlich noch relativ weit weg. Also wenn er gut Gas gibt und die Kurve gibt, dann ist das alles gar kein Problem und man will ja nicht, dass die Ampel rot wird. Also gibt er schön Gas, geht in die Kurve, aber gerade auf dieser Kreuzung, gerade wo es geregnet hat, liegt dort besonders viel Wasser und wie es so kommen muss, in der Kurve verlieren die Räder die Bodenhaftung, das Auto bricht aus und er fährt mit dem Auto direkt in die Ecke in eine Laterne rein. Alex ist im Prinzip so gut wie unversehrt, aber Matthias ist im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr muss kommen, ihn retten, er kommt ins Krankenhaus. Und um die Geschichte kurz zu machen, Matthias müssen die Beine amputiert werden. Alex saß am Steuer. Er fühlt sich natürlich schuldig. Und jetzt überlegt er sich, wie kann er zu Matthias gehen? Er übt vorm Spiegel und ihm fallen keine Worte ein. Er überlegt, einen Brief zu schreiben. Aber auch da, alles, was er irgendwie zu Papier bringt, wirkt platt, wirkt hohl. Irgendwie findet Alex keine Lösung und gut, Studium ist zu Ende. Er entschließt sich noch in der Zeit, wo Matthias im Krankenhaus ist, den Ort zu verlassen und in einer ganz anderen Stadt weit weg eine Arbeit zu suchen. Und Alex und Matthias sehen sich jahrelang nicht wieder. Für Alex stand in dieser Beziehung von Alex und Matthias stand zu viel zwischen den beiden, als dass er irgendwie ja, einfach es gewagt hätte, wieder in diesen Kontakt zu treten. Und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel. Aber ich denke, hier sind wir genau schon beim Thema. Wie ist es, wenn zwischen dir und jemand anderem ja, einfach irgendetwas zwischen euch steht, wo ihr nicht wisst, wie ihr das ansprechen könnt oder wie ihr nicht wisst, ja, wie soll ich reagieren, wenn ich dieser Person wieder begegne. Und so lebt Alex sein Leben und natürlich erinnert er sich hin und wieder auch an die Situation, an dieses schwarze Kapitel. Und eines Tages landet ein Brief in seinem Briefkasten. Und er sieht schon den Absender und sieht, dass dieser Brief von Matthias kommt. Wo soll er diesen Brief überhaupt öffnen? Nun, er macht den Brief auf. Und darin ist eine Einladung, und zwar eine Einladung zur Hochzeit von Matthias. Alex ringt mit sich. Kann er dort hingehen? Kann er diese Einladung akzeptieren? Wie wird das sein, dort auf diesem Fest zu sein und dann seinen Freund, seinen ehemaligen Freund zu sehen, der natürlich seine Beine verloren hat? Alex entschließt sich, dorthin zu gehen. Und zunächst betritt er den Saal. Er ist extra ganz früh gekommen, dass auch niemand anders da ist, guckt sich das an, guckt auch, wo er sich hinsetzen kann, dass er schnell wieder abhauen kann, wenn die Situation doch unangenehm wird. Guckt sich einmal die Kirche an und dann setzt er sich wieder in sein Auto. Und er wartet, bis erstmal alle anderen in der Kirche sind. Denn er möchte auf gar keinen Fall irgendwie Kontakt mit diesen ganzen Menschen haben. Aber er entschließt sich doch kurz vor knapp in die Kirche sich reinzusetzen, kriegt einen Platz nur noch am Gang. Und dann klingeln natürlich die Glocken oder die Glocken läuten. Und Matthias, gestützt von seiner zu werdenden Frau, die marschieren gemeinsam ein. er ist an diesem Tag heute mal nicht im Rollstuhl, sondern hat so, ich weiß nicht, wie das funktioniert, diese Beine aus Metallstäben, mit denen er da so reinwankeln kann. Und wo Alex das sieht, da kann er einfach nicht anders, als nur zu weinen. Weil er sieht, was er seinem Freund angetan hat. Und Matthias sieht das. Matthias erkennt natürlich seinen Freund Alex direkt wieder. Und er geht auf ihn zu. Und er geht auf ihn zu und sagt, hey Alex, es ist so schön, dass du da bist. Hör auf zu weinen. Heute ist meine Hochzeit. Schau mal, was für eine schöne Frau ich habe. Ja, ich weiß, ich bin gekennzeichnet durch den Unfall damals. Aber sehe ich gerade verbittert aus? Sehe ich traurig aus? Heute ist ein Tag zum Feiern. Und jetzt, wo du da bist, habe ich noch einen zweiten Grund zu feiern. Lass uns später über die anderen Sachen reden, aber lass uns einfach diesen Augenblick feiern. Sei jetzt hier mit mir und freu dich mit mir. Kannst du dir vorstellen, dass so eine Geschichte auch in Realität geschehen kann? Das war jetzt ein Gleichnis, was ich selbst mal geschrieben habe. Und natürlich hört sich die Geschichte jetzt schön an, wenn man sie so erzählt. Aber wir wissen doch, dass unsere Welt eigentlich anders funktioniert. Wenn ein Problem, eine Schuld oder eine ungeklärte Sache zwischen mir und einer anderen Person steht, dann muss diese Sache zuerst geklärt sein, damit wir irgendwie einen guten Umgang miteinander haben können. Sonst steht die Sache ja noch zwischen uns. Und das Gleiche übertragen wir auch auf unsere Beziehung mit Gott. Und vielleicht hast du bisher noch wenig Kontakt mit Gott gehabt und denkst dir, ui, also wenn Gott und ich Freunde werden wollen, da muss noch einiges vorher geschehen. Mein Leben habe ich bisher noch nicht so wirklich an den 10 Geboten ausgerichtet. Und so wie ich bisher gelebt habe, das lässt sich bestimmt nicht mit dem vereinbaren, was Gott sich unter einem gottgefälligen Leben vorstellt. Aber auch als Christ kommst du vielleicht in die Situation, dass du dir denkst, Mist, ich habe es wirklich versaut. Und eigentlich hatte ich einen echt guten Draht zu Gott, aber mein Leben war in letzter Zeit so chaotisch, da stehen jetzt einige Dinge zwischen mir und Gott. Und ich weiß echt nicht, wie ich zu Gott kommen kann. Ich muss erst diese Dinge regeln. Und das ist eine Falle, wo wir reintappen. Wo wir denken, wir müssten erst für uns die Dinge klären oder wir müssten erst gucken, dass wir Sachen wieder reparieren, bevor wir in den Kontakt mit Gott treten können. Ich sage euch, bei Gott ist es genau umgekehrt. Und ich gebe euch ein paar Beispiele aus der Bibel. Es sind verschiedene Geschichten und sie haben alle eigentlich diesen einzelnen gleichen Kern, dass es bei Gott genau andersrum ist. Zunächst erzähle ich euch ein Gleichnis. Bestimmt kennt ihr dieses Gleichnis. Es war ein Vater und er hatte 2 Söhne. Und es ist klar, diese 2 Söhne, die werden später mal das erben, was er jetzt gerade besitzt. Und wie es so damals so war, der ältere Sohn wird den Hof erben und der jüngere Sohn wird Geld anteilig bekommen, vielleicht auch ein bisschen was von der Herde, damit er sich dann selbstständig machen kann. Der Sohn denkt sich, was soll ich jetzt noch 20 Jahre oder 30 Jahre warten? Vater, gib mir jetzt bitte meine Auszahlung, das, was mir vom Erbe her zusteht, damit ich mich jetzt schon selbstständig machen kann. Klingt ja eigentlich gar nicht verkehrt, auch wenn es sehr unverschämt ist. Der Vater stimmt traurig zu und der Sohn geht weg. Aber anstatt, dass er das Geld gut investiert und wirklich ein eigenes, bodenständiges Leben aufbaut, verschleudert er das Geld, geht überhaupt nicht weise damit um und schon nach kurzer Zeit ist er bankrott und muss woanders Schweine hüten und muss wirklich mit dem Hunger kämpfen. Und in dieser Situation möchte ich euch vorlesen, was jetzt diese Gedanken von diesem Sohn sind. Das steht in Lukas 15, die Verse 18 bis 19. Dort sagt der Sohn, ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Was ich richtig stark an der Geschichte finde, ist, dass der Sohn sieht, ich kann wieder zu meinem Vater gehen. Aber gleichzeitig hat er überhaupt nicht die Perspektive, dass das noch sein Vater sein könnte, dass diese Vater-Sohn-Beziehung noch irgendwie da sein könnte, weil er es ja total vermasselt hat. Und er sagt, vielleicht kann ich als Diener irgendwie noch dort leben. Es steht zu viel zwischen mir und der anderen Person, als dass man da irgendwie ein gutes Leben führen könnte. Aber der Sohn geht dorthin. Und dann lesen wir weiter, wie der Vater dann reagiert, ab Vers 20. So machte der Sohn sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz und er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begann sie zu feiern. Der Sohn sagt noch, was da zwischen ihm und dem Vater steht. Und der Vater geht überhaupt nicht darauf ein. Gar nicht. Er sagt einfach nur, mein Sohn ist hier und ruft seine Diener herbei und sagt, hey, holt ihm neue Kleider, holt ihm einen Ring, holt ihm Sandalen, schlachte das Mastkalb. Wir müssen ein großes Fest feiern. Das ist das Gleichnis, was Jesus hier sagt. Und in diesem Gleichnis geht es darum, wie Gott sich freut, wenn seine verlorenen Kinder zu ihm kommen. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu Gott kommst und du denkst, hey, zwischen mir und Gott, da steht eigentlich so viel dazwischen. Und eigentlich müsste ich zuerst ganz viele Dinge in Ordnung bringen. Und das erste Gespräch mit Gott, das müsste eigentlich irgendwie ganz schön unangenehm aussehen. Ich sag dir, das erste Gespräch mit Gott ist einfach nur ein Gespräch der Freude. Wo Gott einfach nur sagt, ich bin so froh, dass du hier bist, dass wir endlich miteinander reden können. Lasst uns feiern. Und ich denke schon, dass da noch einiges ist zu besprechen gab. Also ich sage mal, das Erbe war ja komplett weg. Das gehört ja alles jetzt eigentlich dem anderen Sohn. Wie man das regelt, es ist jetzt nicht so, dass plötzlich alles weggewischt ist, dass Buße überhaupt nicht geschehen muss. Aber an erster Stelle steht erstmal die Feier. An erster Stelle steht erstmal, dass man sich gemeinsam einfach darüber freut, dass man wieder Beziehung hat. Und das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo das mal so ein Ausrutscher ist, sondern es gibt ganz viele Geschichten, wo wir einfach in der Bibel sehen, dass das wirklich ein göttliches Paradigma ist. Dass bei Gott die Beziehung an allererster Stelle steht. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte von Petrus. Ich skizziere sie mal kurz. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert und das Passa gefeiert. Und Jesus sagt noch zu seinen Jüngern, dass seine Jünger ihn verraten werden, dass sie ihn verlassen werden. Und Petrus sagt, nein, Herr, ich werde dich auf gar keinen Fall niemals verlassen. Ich werde niemals gegen dich sein. Und Jesus sagt dann zu Petrus, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das ist diese letzte Prophetie, die Jesus über das Leben von Petrus sozusagen ausgesprochen hat. Und dann kommt es soweit, im Garten Gethsemane kommt zur Konfrontation von Jesus mit den Soldaten. Und was passiert? Petrus und die anderen Jünger, sie fliehen. Sie rennen weg. Jesus wird verhaftet. Und Petrus versucht noch so diese Nähe zu suchen zu Jesus und guckt, wo die Soldaten ihn hinbringen. Und dann wird er unterwegs erkannt von einigen Leuten. Und dann fragen die ihn, hey, bist du nicht einer der Jünger, die mit Jesus gelaufen sind? Und jedes Mal sagt Petrus, nein, diesen Mann kenne ich nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Petrus verleugnet Jesus. Und Jesus sieht das. Und dann wird Jesus gekreuzigt. Jesus stirbt. Nun am dritten Tage steht Jesus wieder von den Toten auf. Und Petrus bekommt das mit. Aber wie ist jetzt die Beziehung zwischen den beiden? Wie kann Petrus jetzt wieder eine gute Beziehung mit Jesus haben, wo er genau weiß, das Letzte, was ich gemacht habe, ist, dass ich dich verleugnet habe. Das ist etwas, was zwischen Petrus und Jesus steht. Und jetzt möchte ich einmal noch vorlesen aus Johannes 21. Ich lese mal ab Vers 1. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch, sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren hier nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. In dieser Geschichte steckt so viel drin, aber ich möchte auf diesen einen Punkt eigentlich hinaus. Die Jünger sind auf dem See und Jesus sucht den Kontakt zu ihnen. Jesus steht am Rand und es ist ja so ein bisschen ein Déjà-vu, denn sie hatten schon damals, als die Jünger berufen worden sind zum Dienst, gab es ja das, dass sie keine Fische gefangen hatten die ganze Nacht. Jesus dann gesagt hatte, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Und dann haben sie einen riesigen Fischfang gemacht und von da an sind sie Jesus gefolgt. So ist Petrus in den Dienst, in die Nachfolge gekommen. Und genau auf diese gleiche Weise zeigt sich Jesus Petrus nun wieder. Und wo Petrus erkennt, dass es Jesus ist, da springt er direkt ins Wasser und er sucht diese Nähe. Er sucht diese Nähe zu Jesus. Und ich denke, das ist wirklich das Starke an Petrus, dass er von sich aus diese Nähe sucht. Und Jesus hat auf dem Festland bereits ein Frühstück vorbereitet. Ich finde es total witzig, dass Jesus den Jüngern sagt, habt ihr Fische dabei? Und dabei hat er schon ein Kohlefeuer, wo auch schon ein Fisch drauf brät. Er sagt, holt noch welche von euren Fischen dazu. Aber Jesus hat eigentlich schon komplett vorgesorgt für dieses Frühstück. Und Jesus geht es hier um die Gemeinschaft. Und Petrus darf einfach das annehmen und darf diese Gemeinschaft mit Jesus jetzt feiern. Aber gleichzeitig steht ja immer noch das zwischen denen, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Und das muss ja auch noch ausgeräumt werden. Und genau dazu kommt es dann nach dem Frühstück. Ich lese weiter ab Vers 15. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb hatte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Jesus stellt Petrus hier dreimal die Frage, liebst du mich? Und er möchte hiermit genau das wieder aufheben, wo Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Dreimal hat Petrus gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und das steht zwischen Petrus und Johannes, Petrus und Jesus. Jesus lädt Petrus zur Gemeinschaft ein. Jesus lädt Petrus zum Frühstück ein. Und anschließend, nachdem die das gefeiert hatten, nachdem Petrus froh einfach ans Wasser springen, zu Jesus springen konnte und Gemeinschaft mit ihm haben konnte, da sagt Jesus, jetzt müssen wir das klären, was zwischen uns steht. Und dann klärt er das mit Petrus. Aber auch hier ist wieder die Reihenfolge. Zuerst kam die Schuld von Petrus, dann kam die Begegnung mit Jesus oder die Begegnung mit Gott, die eine Feier war. Und danach kam die Umkehr, danach kam die Buße, danach kam das, was geklärt werden musste. Wir denken oft, dass es umgekehrt ist, dass wenn wir Schuld haben, dass wir zuerst umkehren müssen, dass wir zuerst Buße tun müssen, bevor wir es überhaupt wagen können, einen Blick auf Gott wieder zu richten, bevor wir überhaupt wieder irgendwie, ja, mit Gott irgendwie feiern können. Aber bei Gott ist es umgekehrt. Gott freut sich darüber, dir zu begegnen. Es gibt nie etwas, was so sehr im Weg zwischen dir und Gott stehen könnte, dass du nicht zu Gott kommen kannst. Natürlich gibt es Dinge, die zwischen dir und Gott stehen können. Aber das heißt nicht, dass du nicht zu Gott kommen kannst, sondern das heißt, dass Gott sich umso mehr freut, wenn du zu ihm kommst, damit ihr erstmal feiern könnt und danach die Dinge klären könnt. Ich möchte noch eine letzte Geschichte euch erzählen. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die ein bisschen anders ist. Auch da muss ich ein bisschen erst die Vorgeschichte erzählen. Israel war im Exil und das Volk war verschleppt, das Land war, lag total brach, die Stadtmauern waren niedergerissen, der Tempel war niedergerissen. Und dann kommt es langsam zu einer Rückführung, wo unter Esra der Tempel wieder aufgebaut wird, wo unter Nehemia die Mauern wieder aufgebaut werden. Und wo das Volk stückweise immer wieder zurückkommen kann. Und dann endlich ist es soweit, dass dieses Projekt des Mauerbaus fertiggestellt worden ist und dass man jetzt ein Fest feiern möchte. Dass man jetzt feiern möchte, dass Israel nicht mehr so beschämt dasteht. Dass die anderen Völker jetzt nicht mehr einfach nur über den Gott der Juden lachen, sondern dass man sieht, die haben einen gnädigen Gott und die haben einen starken Gott. Und die Juden wollen sich wieder unter diesen Gott stellen. Und unter diesem Rahmen findet diese Feier statt. Und ich möchte es vorlesen und es ist ein bisschen technisch, aber all das Technische zeigt einfach nur, wie immens wichtig diese Feier den Juden damals war. Ich lese aus Nehemia Kapitel 8 ab Vers 1. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hatte. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die gesamte Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am 1. Oktober las er vom frühen Morgen bis zum Mittag auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Der Schriftgelehrte Esra stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man extra zu diesem Zweck errichtet hatte. Rechts neben ihm standen Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja. Und links neben ihnen Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meshula. Euch sagen die meisten diese Namen bestimmt nichts. Mir viele der Namen auch nicht. Aber es zeigt einfach, wie immens wichtig dieses Fest war, dass man einfach alle Leute, die damals führend waren, ob politisch oder geistlich, dass man die wirklich aufgezählt hat und dass man wirklich gesagt hat, hey, die waren dabei, das waren die Zeugen und diese mächtigen Männer waren alle versammelt, weil das so ein wichtiges Fest war. Esra öffnete die Schriftrolle vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra Jahwe, den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sie sich vor Jahwe nieder, mit dem Gesicht auf den Boden. Die Leviten, Jeschua, Bani, Sherebaja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hudia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja halfen dem Volk, das Gesetz zu verstehen. Es blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Na, das ist ja mal eine Feier. Es wird erstmal alles pompös hergerichtet und es ist klar, dies ist ein Feiertag, wo wir feiern, dass wir wieder in Verbindung mit Gott stehen. Dass wir wieder Gott so anbeten können, wie wir es früher, wie es unsere Vorfahren tun konnten. Das soll der große Feiertag werden. Und dann lesen sie im Gesetz. Ja, und was lesen sie denn da im Gesetz? Sie lesen all die Sachen, die sie nicht geschafft haben. Sie lesen all die Sachen, ja, wo sie es vermasselt haben. Sie wissen genau, was sie falsch gemacht haben. Ihnen wird das Gesetz vorgelesen und an jeder einzelnen Stelle merken sie, ja, an dieses Gebot habe ich mich nicht gehalten. Und an der Stelle habe ich falsch gehandelt. An dieser Stelle habe ich mich versündigt. Und den Israeliten dämmert es, dass sie selbst denken, ich bin es gar nicht würdig, zum Volk Gottes überhaupt dazuzugehören, weil ich schuldig bin. Die Israeliten erkennen an diesem Feiertag, an diesem Festtag, dass da immens viel zwischen ihnen und zwischen Gott steht. Nun, mal schauen, wie Esra und die Leviten darauf reagieren. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und der Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn der Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. An erster Stelle steht die Feier. Steht das, dass wieder diese Beziehung da ist, diese Verbindung da ist. Und ja, im nächsten Kapitel oder in der damaligen Zeit, einen Monat später, tut das Volk sehr große Buße, wo sie Opfer bringen, wo sie Sachen wieder richtig stellen und wo ein großes Umdenken im Volk stattfindet. Natürlich, diese Buße muss auch geschehen. Ich möchte die nicht kleinreden. Aber an allererster Stelle steht erstmal die Feier, dass man wieder in Beziehung getreten ist, dass das Volk Gottes, dass die Israeliten wieder in Beziehung zum Vater stehen. Und jetzt frage ich dich, wie sieht es in deinem Leben aus? Ich muss mich selbst natürlich auch fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Wo bist du schuldig vor Gott? Oder wo bist du auch vielleicht im Unrein mit jemand anderem? Wir kennen es doch, dass wir Personen im Blick haben, wo wir wirklich wissen, da steht etwas zwischen mir und der Person. Und wo wir das ins Reine bringen müssen, ja, wo es eigentlich nicht gut ist, wenn wir einfach sagen, okay, mit der Person rede ich halt nicht mehr und ich hoffe, dass ich sie niemals in einer S-Bahn oder sowas begegne. Ich denke, menschlich ist es total schwierig, so zu reagieren wie Matthias, der einfach seinen Freund Alex sieht und sagt, hey, heute ist ein Tag zum Feiern und ich habe dir schon längst vergeben. Lass uns heute feiern. Ich bin so froh, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können. Aber ich denke, eigentlich ist das das göttliche Paradigma, was Jesus uns vorlebt. Und auch da, wo du denkst, ich habe echt viel Schuld auf mich geladen in meiner Beziehung zu Gott, sage ich dir, du hast nie so viel Schuld aufgeladen, dass du nicht zu Gott kommen könntest. Ganz im Gegenteil, Gott freut sich daran, diese Sachen mit dir zu bewältigen. Aber erstmal möchte er mit dir feiern. Wir wollen gleich im Anschluss am Gottesdienst auch das Abendmahl gemeinsam feiern. Und auch da frage ich dich, mit welcher Haltung gehst du gleich zum Abendmahl? Ich kenne es, dass Menschen das Abendmahl als eine Art Buße ansehen, wo sie sagen, beim Abendmahl, da bitte ich jedes Mal neu wieder Gott um Vergebung. Und da sehe ich, Herr, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und das ist etwas, wo ich wieder ins Reine komme mit Jesus. Und ich denke, dass das überhaupt nicht falsch ist. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass bei diesem letzten Abendmahl, da hat Jesus sich richtig gefreut, dieses Abendmahl mit seinen Jüngern zu feiern. Für Jesus war das eine Feier. Und im Anschluss ans Abendmahl haben sie noch Loblieder gesungen. Siehst du das Abendmahl auch als eine Art Feier? Ich möchte dich dazu einladen, dass wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dass du wirklich einfach nur sagst, wie schön ist es, mit dem Herrn in Kontakt zu treten. Und natürlich, wenn Schuld da ist, muss Buße getan werden. Aber die Buße steht niemals im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht immer, dass Jesus dich liebt und dass er sich freut, wenn du zu ihm kommst. Genauso wie in dem Gleichnis, welches ich mir ausgedacht habe, wo Matthias sich freut, dass Alex zur Hochzeit gekommen ist, obwohl zwischen denen das nicht ausgeräumt war und obwohl ein Schaden entstanden ist, den man nicht wieder gut machen kann. Aber in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, vom verlorenen Sohn, da ist es genauso. Da rennt der Vater auf den Sohn zu, sobald er ihn sieht. Er unterbricht ihn mitten in seinen Worten und sagt einfach nur, lasst uns feiern. Und auch in der Realität sehen wir, dass Jesus so handelt. Dass, wo Petrus zu ihm kommt, lädt er ihn ein zum Frühstück, lädt er ihn ein zur Gemeinschaft. Und danach klären sie das, was geklärt werden muss. Und das ist nicht etwas, was erst im Neuen Testament geschieht, sondern wo wir im Alten Testament sogar schon einfach diese Verweise darauf finden, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Dass wo das Volk endlich wieder, nachdem es aus dem Exil zurückgekehrt ist, wieder eine Beziehung mit Gott haben kann und wo sie sehen, wie schuldig sie vor Gott sind. Dass Gott durch Esra zu ihnen sagt, lasst uns zuerst feiern, dass wir wieder eine Beziehung haben. Und danach lasst uns in Buße kommen. Es gibt nichts, was zwischen uns und Gott stehen könnte, dass wir nicht zu Gott kommen könnten, sondern genau umgekehrt. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und danach machen wir wie üblich zwei Kreise, mit denen wir das Abendmahl dann dort hinten feiern.